Meine sehr verehrten Damen und Herren, einiges von dem, was ich über die Vorgeschichte unseres Personenbegriffs sagen möchte, hat Dr. Thomas schon gesagt. Ich muss mein Referat ein bisschen kürzen, sonst müssen Sie dasselbe sich nochmal anhören. Vor einigen Jahren hielt ich Vorlesungen über kulturphilosophische und ethische Themen vor der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking. In der Diskussion distanzierte sich ein chinesischer Kollege vom europäischen Individualismus. Der Mensch, so sagte er, sei zuerst und vor allem ein Mitglied der Gesellschaft. Die Gesellschaft habe deshalb den unbedingten Vorrang vor den Interessen und Rechten der Individuen. Ich erwiderte dem Kollegen, dass ich seine Kritik am Individualismus der liberalen Gesellschaft des Westens teile. Als John F. Kennedy im Wahlkampf seinen Hörern zurief, fragt nicht, was Amerika für euch tun kann, fragt, was ihr für Amerika tun könnt, da war es vor allem die Jugend, die diesem Appell folgte und Kennedy wählte. Ob heute noch ein Politiker mit dieser Parole die Stimme der Jugend bekäme, ist fraglich. Vielleicht ja. Sicher aber ist, dass eine Gesellschaft im Ernstfall keinen Bestand hat, wenn sie aus lauter Individualisten besteht. Individualisten, denen der Begriff des Opfers zu einem Fremdwort geworden ist. Der Schlussfolgerung des Kollegen konnte ich allerdings nicht zustimmen. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Dieser Spruch begegnete mir in meiner Jugend in Nazi-Deutschland bis zum Überdruss. Es hing überall in Amtsstuben. Und ich habe mich damals schon gefragt, was ich mir denn unter einem Volk aus lauter Nichtsen vorstellen soll. Null plus Null bleibt allemal, wie ich im Rechenunterricht gelernt hatte, Null. Ich fragte den Kollegen, warum ich denn in Peking Denkmäler und Gedenktafeln für Menschen finde, die ihr Leben eingesetzt und manchmal geopfert haben für China oder für den Sozialismus. Müsste man nicht sagen, sie haben ihren Dienst getan, wie jede Ameise ihren Dienst tut und ihr Tod macht Platz für andere. Auf sie kommt es nicht mehr an. Tatsächlich denken sie aber, so sagte ich, glücklicherweise nicht so. Weil diese Menschen sich geopfert haben, sind sie selbst groß. Und ich würde weitergehen und sagen, sie sind oft größer als das, wofür sie sich geopfert haben. Dieser Gedanke ist ebenso schwer, ebenso wahr, wie schwer zu denken. Und um ihn wirklich zu denken, bedarf es wohl jenes Begriffs, den der Marxismus so wenig kennt wie der nationalistische Kollektivismus, der Begriff der Person. Person meint nicht einfach das Individuum. Das Individuum ist ein Teil des Gemeinwesens, dem es angehört und das ihm zu leben ermöglicht. Die Gesellschaft hat auch insofern eine Priorität vor dem Individuum, als der Mensch überhaupt erst zu einem selbstbewussten Wesen sich entwickelt, mit Hilfe der Gesellschaft und vor allen Dingen mit Hilfe der Sprache. Ohne Sprache gibt es auch kein Denken im eigentlichen Sinne. Die Sprache aber lernen wir im gesellschaftlichen Kontext. Und insofern hat die Gesellschaft tatsächlich den Vorrang vor der Person. Indem aber das Individuum sich freiwillig dem Ganzen als Teil unterordnet, ist es weit mehr als ein Teil. Es ist selbst in gewisser Hinsicht das Ganze. Ein Letztes. Es wird inkommensurabel. Zwei Individuen sind mehr als ein Individuum. Sie sind wertvoller. Ihr Leben zu retten ist, wenn man vor der Alternative steht, wichtiger als das Leben eines Menschen zu retten. Und bei der Zuteilung knapper Spenderorgane bleibt uns gar nichts übrig, als dem Leben der möglichen das Leben der möglichen Empfänger zu evaluieren. So fand Maximilian Kolbe, der polnische Priester, dass das Leben eines zum Tode durch Verhungern verurteilten Familienvaters wichtiger sei als sein eigenes Leben. Und so starb er im Tausch gegen das Leben dieses Mannes. Durch diese Handlung aber entzieht sich Maximilian Kolbe eben jener Evaluierung, die seiner Handlung zugrunde lag. Sie macht vielmehr deutlich, was es heißt: Personen haben einen Wert, haben keinen Wert, sondern eine Würde. Würde aber ist im Unterschied zum Wert das, was keinen Preis hat. Und den Träger solcher Würde nennen wir Person. Wir billigen ihm einen Status zu, der uns zu der Bereitschaft nötigt, alle Handlungen, deren Folgen ihn betreffen, ihm gegenüber rechtfertigen zu können. Auch Handlungen, deren Folgen Tiere betreffen, sind rechtfertigungsbedürftig, aber nicht vor den Tieren, sondern vor uns selbst. Es ist eine Frage unserer Selbstachtung, wie wir mit Tieren umgehen. Tiere können nämlich nicht unterscheiden zwischen rechtfertigungsbedürftigen und rechtfertigungsunbedürftigen Verletzungen ihrer Interessen. Wir können nicht erwarten, dass sie irgendwelche Verletzungen ihrer Wünsche und Bedürfnisse aus Gerechtigkeitserwägungen zustimmen. Menschen können das. Deshalb haben sie aber auch einen Anspruch darauf, dass sie als Adressaten einer möglichen Rechtfertigung unserer Handlungen betrachtet werden. Dass Menschen das können, macht sie zu identifizierbaren Personen. Was macht eine Person zur Person? Was gibt ihr den Status des Selbstzweck, der es verbietet, sie einfach Zwecken anderer unterzuordnen? Andere, die prinzipiell die ihren nicht, Interessen, die prinzipiell die ihrigen nicht sein können. Meine erste Antwort, die ich erst später begründen werde, ist die Zugehörigkeit zu einer Spezies. Zu einer Spezies, deren normale, erwachsene Individuen über diejenigen Eigenschaften verfügen, deren wegen wir von Personen sprechen. Aber was sind das für Eigenschaften? Zur Beantwortung dieser Frage ist es beinahe unerlässlich, die Begriffsgeschichte zu konsultieren. Dr. Thomas hat das ja zum großen Teil schon getan, darauf hingewiesen, dass der Begriff Persona in der Antike gerade nicht das meint, was wir heute Person nennen. Wenn der heilige Paulus schreibt, Gott sieht nicht auf die Person, dann fragt man ja, worauf sieht er denn? Ja, er sieht genau auf das, was wir heute Person nennen. Aber was er damals nicht unter Person verstand, sondern Person war, wie wir vorhin schon gehört haben, die Rolle. Gott sieht nicht, so will er sagen, auf die gesellschaftliche Rolle, die ein Mensch spielt. Übrigens, diese Verwendung des Wortes Person haben wir heute noch, diese Antike, auf den Theaterzetteln, auf denen steht die Personen und ihre Darsteller. Das ist der alte Personenbegriff. Die Personen heißt die Rollen. Und die Darsteller sind das, was wir heute Personen nennen würden. Aber die Theaterzettel stehen noch in der altrömischen Tradition. Der nachantike und moderne Personenbegriff hat seine Wurzel, wie wir auch schon gehört haben, in der christlichen Theologie. Er diente da zweimal dazu, ein Problem zu lösen, das sonst mit dem Instrumentarium des antiken Denkens nicht zu lösen war. Es war einmal Es war vor, sie standen vor der Aufgabe, die Gottgleichheit Jesu zu denken. Jesus einerseits nicht einfach mit dem Gott, den er selbst seinen Vater nennt, zu identifizieren, andererseits aber nicht drei Götter einzuführen, sondern am strengen Monotheismus festzuhalten. Der Personenbegriff, dem die Kirche des Westens Tertullian folgend dann bemühte, entstammte nicht dem Theater, sondern der Grammatik. Und auch da finden wir ihn heute ja noch wieder, wenn wir sprechen von erster, zweiter und dritter Person. Das ist die Quelle bei Tertullian für den Personenbegriff. Diese drei Personen müssen nicht unbedingt eine verschiedene Natur haben, verschiedenartige Wesen sein, sondern sie haben nur eine verschiedene Stellung in der Relation zu den anderen Personen. Erste, zweite und dritte Person. Tertullian sagt, dass Gott zwar ein einziges Wesen, eine einzige Essentia und Substantia besitzt, aber dass er dieses Wesen nicht ist, sondern besitzt. Und zwar dreifach besitzt. Aber nicht in dem Sinn, wie wir von einer dreifachen Instantiierung eines Begriffs sprechen, von drei Exemplaren einer Spezies, so als wäre der Begriff Gott der Begriff einer Spezies, von der es drei Exemplare gibt. Es ist vielmehr die singuläre göttliche Wesenheit, die Gott als die Seine erkennt, und zwar so adäquat erkennt, dass das Ebenbild des Vaters in allem dem Vater gleicht, also auch darin, in sich selbst lebendig zu sein. So wie ein Spiegelbild vor uns haben, das ist ja nicht in sich lebendig, das ahmt mich nach, es macht immer alles, was ich mache. Insofern, wenn Jesus sagt, alles, was der Sohn den Vater tun sieht, das tut er selbst, aber eben nicht wie ein totes Spiegelbild, sondern als ein Spiegelbild, das sein Leben in sich selbst hat. Und das Gleiche gilt für die Liebe des Vaters zum Sohn, die wiederum das ganze göttliche Wesen enthält, aber nun als Gabe, als sich selbst geben. Auch in dieser Form subsistiert die eine göttliche Wesenheit ein drittes Mal, diesmal als das Hagion Pneuma, als Heiliger Geist. Diese drei Subsistenzweisen der einen göttlichen Wesenheit, die im Osten Hypostasen genannt werden, nannte man im Westen Personen. Die drei göttlichen Personen, die alle drei nicht ihr Wesen unmittelbar sind, sondern es auf dreifache Weise haben. Der gleiche Personenbegriff diente dann in christologischen Auseinandersetzungen, das haben wir auch gehört, zum begrifflichen Nachvollzug dessen, was wir meinen können, wenn wir sagen, Jesus sei wahrer Gott und wahrer Mensch, aber nicht ein Mischwesen, nicht ein Halbgott. Die Formel, auf die die orthodoxe Christenheit sich einigte, war, Jesus ist eine, und zwar die zweite göttliche Person, die neben ihrer göttlichen Natur noch eine menschliche Natur angenommen hat. Und in dieser Natur etwas kann, was er als Gott nicht kann, nämlich leiden. Eine Person also, die zwei Naturen besitzt, aber auch hier ist die Pointe wieder, dass die Person nicht einfach identisch mit ihrer Natur ist, sondern ihre Natur hat und als von ihr gehabter Subsistenz gibt. Dieser in theologischem Kontext entwickelte Personenbegriff entfaltete erst im Mittelalter und in der Neuzeit sein anthropologisches Potenzial. Personen sind Wesen im neuen Verständnis, deren Seinsweise ein Selbstverhältnis ist. Wesen, die nicht einfach sind, was sie sind, sondern die sich zu dem, was sie sind, verhalten können. Ihr Sein ist das Haben einer Natur, das Haben eines Körpers und sogar das Haben einer Innerlichkeit, Menschen sind Eigentümer. Tiere können etwas besitzen, aber in der bürgerlichen Welt unterscheiden wir Besitz und Eigentum. Eigentum, also das, was mir gehört, sogar wenn ich es gar nicht weiß und es nur aus einer Eintragung im Grundbuch hervorgeht. Eigentum unterscheidet sich auch dadurch vom bloßen Besitz, dass ich es veräußern, verkaufen oder verschenken kann. Darum, wenn es im Philipperbrief heißt, Christus hielt es nicht, er dachte nicht an seiner Gottgleichheit wie an einem Raub festhalten zu müssen, sondern entäußerte sich selbst. Ich habe mich lange gefragt, wieso würde er im anderen Falle festhalten wie an einem Raub. Ja, der Raub, das Geraubte ist das, was mir nicht wirklich gehört, sondern was ich nur faktisch besitze. Ein Raub kann ich deshalb auch nicht veräußern. Ich kann es nicht verkaufen, kann es nicht verschenken. Es gehört mir gar nicht. Wem es aber wirklich gehört, der kann es auch verschenken. Und was der Philipperbrief sagt, weil er in der Gottesgestalt war, weil er wirklich souveräner Besitzer der göttlichen Natur war, da konnte er auch sich entäußern. Das Selbstverhältnis, das das Personsein ausmacht, wird deutlich, zum Beispiel in dem, was der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt als Secondary Volitions bezeichnet. Das heißt, ein Wünschen und Wollen zweiter Stufe, indem wir uns zu dem, was wir auf der ersten Stufe wollen, noch einmal verhalten. Wir können wünschen, bestimmte Wünsche, die wir haben, nicht zu haben. Der Fall der Drogensucht ist hierfür nur ein extremes Beispiel. Es ist wahnsinnig aus, darauf den Stoff zu kriegen, aber er hätte diesen Wunsch nicht. Wir können uns, und diese Secondary Volitions beziehen sich nicht nur auf primäre Wünsche und Willensakte, sondern auf unser ganzes So-Sein. Wir können uns ärgern über unser Aussehen, über bestimmte Charaktereigenschaften. Und wenn jemand uns im Sinne von Leibniz antworten würde, wenn du andere Charaktereigenschaften hättest, wärst du ja gar nicht mehr du, dann würde uns das nicht beeindrucken. Die Identität der Person ist eine numerische, nicht eine qualitative. Personen müssen nicht verschieden voneinander sein in ihrem Wesen. Eineiige Zwillinge zum Beispiel sind Personen. Es kann sein, dass sie dieselben Eigenschaften haben, sie sind aber nicht andersartig, sie sind nicht anders geartet, sondern sie sind andere im numerischen Sinn. Daher gibt es Träume und deren literarische Gestaltung, in denen jemand sich verwandelt und zum Beispiel zu einem Tier wird. Aber nicht in dem Sinne, dass dort, wo vorher ein Mensch war, jetzt ein Tier ist, sondern das Tier bin ich im Traum. Oder es gibt Träume, in denen wir jemandem begegnen, den wir kennen, aber der sein Aussehen völlig verändert hat. Wir sehen nicht, aber wir wissen, dass es dieser oder jener Mensch ist. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Mann, der auf der Straße jemandem begegnet und sagt, ach Fritz, wir haben uns ja ewig nicht gesehen, ich hätte dich kaum wiedererkannt. Er sagt, Entschuldigung, ich heiße gar nicht Fritz. Ach so, und Fritz heißt du auch nicht mehr. Personale Identität ist, so sage ich, numerische Identität. Sie ist zugleich das Tiefste und das Banalste. Wir sprechen ja auch von so und so vielen Personen, die wir heute zum Abendessen erwarten. Oder wir sprechen dann, früher sagte man Personenzüge, ich glaube, den Ausdruck gibt es nicht mehr, für Bummelzüge. Aber da hätte man auch komisch geguckt, wenn jemand gesagt hätte, ich bin mit einem Menschenzug gefahren. Sondern man sagte Personenzug. Und Person war einfach ein ganz bestimmter Ausdruck, der nun die numerische Identität beachtete und so viel Personen waren es, ohne Rücksicht, ob es Frauen, Männer, Jugendliche, Alte waren. Personen stehen im Personenstandsregister und da bleiben sie ungeachtet aller Wandlungen dessen, was man heute persönliche Identität nennt. Sie sind nicht mehr die gleichen, aber sie sind dieselben. Personale Identität ist überhaupt nichts Psychologisches. Man spricht ja heute sehr viel davon, jemand sucht seine Identität. Man sollte lieber einen anderen Sprachgebrauch benutzen. Ich habe hier jetzt keine konkreten Vorschläge, aber die Identität ist sowieso klar. Darüber kann es gar keine Meinungsverschiedenheiten geben. Und wenn, dann kann man im Personenstandsregister nachschauen. Der Mensch ist von seiner Geburt bis zu seinem Tod immer dieser identische Mensch. Was er sucht, ist eine qualitative Füllung dieses Identitätsbegriffs. Er will wissen, was für einer. Er will nicht wissen, wer er ist, sondern was für jemand er ist. Entgegen dem, was John Locke meinte, ist der Person nicht nur das Gute und das Schlechte anzurechnen, an das sie sich erinnert. Wenn andere sich mit Bezug auf sie erinnern, gehört das ebenso zu ihr. Wäre sonst sehr lustig, weil wenn jemand irgendwie einen Mord begangen hat und wenn er es so gründlich verdrängt hat, dass er es vergessen hat, dann kann man ihn nicht mehr verurteilen. Oder auch Menschen, die denken, sie hätten jemandem irgendeine große Wohltat erwiesen, aber eigentlich hatten sie es nur vor, das zu tun. Sie haben es gar nicht getan, aber man müsste dann es ihnen zugute halten, weil sie sich ja erinnern oder zu erinnern glauben. Personen, ich sagte also, es können auch andere diese Identität feststellen. Personen gibt es überhaupt nur im Zusammenhang mit anderen, im Plural, als Personengemeinschaften, in der Subjekte füreinander objektiv werden. Ein nicht-trinitarischer Monotheismus kann Gott nicht wirklich als Person denken, denn es gibt keine Person ohne eine andere Person, wie es keine Zahl gibt ohne andere Zahlen. Der Spinozismus ist deshalb die logische Konsequenz eines nicht-trinitarischen Monotheismus. Ich möchte zur Verdeutlichung des Gesagten drei menschliche Aktarten nennen, die spezifisch personaler Natur sind, nachdem ich von den Secondary Volitions schon gesprochen habe. Ich möchte kurz sprechen von Versprechen, Reue und Verzeihen. Versprechen ist deshalb möglich, weil wir nicht einfach unsere Natur sind, sondern weil wir diese Natur haben und in einem gewissen Maß über sie disponieren können. Wenn ich jemandem für morgen Abend meinen Besuch angekündigt habe, um ihm bei der Lösung eines technischen Problems behilflich zu sein, dann heißt das nicht nur, dass ich jetzt willens bin, ihn übermorgen zu besuchen. Denn das könnte ja bedeuten, dass ich übermorgen gar nicht mehr dazu willens bin, weil ich etwas anderes vorhabe. Das Besondere der Person ist, dass sie heute schon entscheiden kann, was sie übermorgen wollen wird. Diese Entscheidung könnte sie ja nun morgen einfach revidieren. Aber indem sie dem anderen verspricht zu kommen, räumt sie ihm einen Anspruch auf mein Kommen ein. Und so macht sie den Menschen unabhängig von augenblicklichen Launen. Auch heute habe ich gerade keine Lust. Ich habe es zwar vorgestern gesagt, aber heute mag ich nicht. Darauf kommt es nicht an, sondern ich habe dem anderen einen Anspruch eingeräumt, mich zu erwarten zu dieser Zeit und muss diesen Anspruch jetzt erfüllen. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, wie mir jetzt zumute ist. Die Person übergibt also ihren Willensentschluss der Personengemeinschaft und enthebt ihn den Kontingenzen, den Zufälligkeiten der Subjekt, der Subjektivität. Das ist höchster Ausdruck personaler Freiheit. Versprechen dürfen, nennt Nietzsche einmal das Privileg wirklich freier Menschen. Das gilt natürlich in höchstem Maß für ein lebenslang bindendes Versprechen, wie das Eheversprechen, in dem jeder Partner seine eigene Entwicklung auf Gedeih und Verderb mit der des anderen verbindet. So wie zwei Jazzspieler, deren jeder seine Improvisation nur noch in funktionalem Zusammenhang mit denen des anderen entwickelt. Sie improvisieren beide, aber sie improvisieren immer so, dass die eigene Improvisation und die Improvisation des anderen zusammenstimmen. Also ein spezifischer Ausdruck der Personalität ist das Versprechen, dass ich über mich disponiere, dass ich nicht mehr einfach der bin, der ich zufällig dann bin, wie ich gerade denke, wie ich gerade gelaunt und gestimmt bin, sondern ich habe frei darüber verfügt, was ich tun werde. Reue, ein anderes Merkmal der Person. Sie bezieht sich auf die Vergangenheit. Es tut mir leid, etwas getan oder etwas unterlassen zu haben. Und zwar nicht im Sinne des Katzenjammers, wegen der nicht gewollten, vielleicht nicht vorhergesehenen Folgen der Handlung. Nicht, weil etwas herausgekommen ist, was ich geheim halten wollte. Und so weiter. Sondern es bekümmert mich, dass ich ein solcher war, der das tun und oder unterlassen konnte. Das heißt, die Reue ist wiederum eine Form von Selbstverhältnis. Ist ein Bezug auf mein eigenes Sein, von dem ich mich distanziere, von einem gewissen Maße distanziere ich mich von dem, was ich damals war. Das ist Reue. Wir würden einem Menschen, der etwas sehr Scheußliches getan hat, für die Zukunft kein Vertrauen schenken, wenn er nur glaubhaft erklären würde, dasselbe in Zukunft nicht wieder zu tun, während er es ablehnt, sich noch einmal der Vergangenheit zuzuwenden und Schmerz darüber zu empfinden, dass er jemand war, der dies tun konnte. Es ist auch so eine unfaire Taktik, wenn einer einem anderen etwas vorwirft, dass er ihm irgendetwas Verletzendes getan hat, und er antwortet, ach, reden wir doch jetzt nicht von gestern und von der Vergangenheit. Das steht ihm gar nicht zu, sondern dem anderen steht es zu sagen, reden wir nicht mehr über die Vergangenheit. Max Scheler hat in seinem berühmten Schrift Reue und Wiedergeburt hierzu sehr Erleuchtendes geschrieben. Schließlich wird das, was wir meinen, wenn wir von Personen sprechen, deutlich im Akt des Verzeihens. Tieren verzeiht man nicht und braucht ihnen nicht zu verzeihen, weil sie durch ihr Verhalten nicht schuldig werden können. Sie haben nämlich nicht ihre Natur, sondern sie sind ihre Natur. Sie sind, wie sie sind. Und was sie tun, geht aus dem, was sie sind, mit Notwendigkeit hervor. Verzeihend erlaubt und ermöglicht mir ein anderer, mich nicht zu definieren zu müssen durch die Summe meiner Handlungen. Der Verzeihende verzichtet darauf, zu seinem Schuldner zu sagen, so bist du eben und bleibst für mich der, der dies tat oder unterließ. Sondern er sagt, du bist nicht für immer der, der dies tat. Für mich bist du eigentlich ein anderer. Und Kraft der Verzeihung ist es mir tatsächlich möglich, neu anzufangen und das Alte zu begraben. Ich kann nicht das Alte für mich allein begraben. Verzeihen ist ein eminent schöpferischer Akt, wenn er etwas anderes ist als Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Dem Unbarmherzigen, so bist du eben, entspricht übrigens auf der anderen Seite das Trotzige und Unverschämte, so bin ich eben. wenn jemand einen anderen verletzt hat. So bin ich eben, ob dir das passt oder nicht. Du musst mich nehmen, wie ich bin. Man nennt das auch Stehen zu sich selbst, aber das ist ein Missbrauch dieses Ausdrucks. Stehen zu sich selbst, das heißt legitimerweise, das Getane sich zuzurechnen und sich zurechnen zu lassen. Ja, ich war das. Aber es sollte nicht jene Unverschämtheit idealisieren, mit der jemand es ablehnt, sein So-Sein zu revidieren und sich verzeihen zu lassen. Es gibt auch manche Priester, sagen uns heute immer, Gott nimmt uns so, wie wir sind. Ich lese davon nichts im Evangelium. Ich lese, dass Jesus seine Predigt immer damit beginnt zu sagen, wir sollten anders werden. Bekehrt euch, kehrt um und nicht, ich nehme euch, wie ihr seid. Personen bilden keine Spezies. Eine Spezies, die indifferent ist gegen die Zahl der Exemplare, die ihr angehören. Personen bilden eine a priorische Personengemeinschaft. Menschen sind eine Spezies. Und wie jedes Lebewesen steht jeder Mensch als Naturwesen erlebend im Mittelpunkt seiner Welt. Als Person aber tritt er aus diesem Mittelpunkt heraus und sieht sich selbst sozusagen von außen, mit den Augen des anderen. Wenn wir mit einem Schiff auf dem Ozean fahren, sind wir immer im Mittelpunkt des Rundhorizonts. Aber als denkende Wesen sehen wir uns mit einem View from nowhere. Das Fähnchen auf der Schiffskarte zeigt uns jeden Tag die Position unseres Schiffes. Und als Personen wissen wir, dass die Menschen in dem Schiff, das hinten ganz klein am Horizont vorbeifährt, dass da auch Menschen sind, genauso groß wie wir und auch im Mittelpunkt ihrer Welt und wir ganz klein am Horizont. Das als sinnliche Wesen, als bloße Naturwesen, ist uns das verborgen. Aber als denkende Wesen, als Vernunftwesen realisieren wir das. Wir können uns zurücknehmen. Und das ist ein entscheidender Punkt für Personalität. Sich zurücknehmen können. Deshalb sind Personen wahrheitsfähige Wesen. Sie sind nicht auf ihre begrenzte sinnliche Perspektive beschränkt. Weil sie ihre Natur haben und nicht sind, können sie aus der Mitte heraustreten, von der aus sie alles auf sich beziehen. Sie können sich als Teil der Welt eines anderen zu begreifen. Ich sah vor längerer Zeit auf einem Aufkleber an einem Lastwagen, denk an deine Frau, fahr vorsichtig. Das illustriert sehr schön, was ich sagen möchte. Die Sorge für und um ein mir zugehöriges Wesen ist allen höheren Lebewesen gemeinsam, auch Tieren. Sie sind traurig, wenn sie einen Partner verlieren und sie kümmern sich auch um ihn. Aber auf sich selbst Acht zu geben, weil ich Teil der Welt des anderen bin und nicht nur der andere Teil meiner Welt, und auf sich selbst Acht zu geben, das kennzeichnet den Menschen als Person. Es kennzeichnet das, was Helmut Plessner die exzentrische Position des Menschen genannt hat. Das ist wohl auch der Sinn der Rede vom Tun der Wahrheit, mit der das Johannesevangelium die personale Liebe bezeichnet. Das Selbstverhältnis der Person charakterisiert Das Selbstverhältnis, das Personen charakterisiert, ist der Grund ihrer Wahrheitsfähigkeit. Allein die Tatsache, dass sie von der Perspektivität ihrer Wirklichkeitswahrnehmung wissen, erhebt sie über diese Perspektivität. Sie hebt die Perspektivität nicht auf. Endliche Wesen sind nicht Gott. Wir behalten eine endliche Perspektive, auch von Nähe und Ferne. Wenn Menschen glauben, Gott zu sein, sind sie es am wenigsten. Das gilt zum Beispiel für den Utilitarismus. Peter Singer, für den die fundamentale ethische Pflicht in der Optimierung der Welt besteht. Das ist ein göttlicher Anspruch. Wenn zwei Kinder ins Wasser fallen und ich kann nur eines retten, dann ist es nach Peter Singer nicht mein Recht, zuerst mein eigenes Kind zu retten, sondern retten muss ich das nach objektiven Maßstäben wertvollere Kind, also das begabtere, mit mehr Möglichkeiten des Lebensgenusses ausgestattete und so weiter. Nähe und Ferne sind für ihn ethisch irrelevante Begriffe. Es gibt nicht das, was die Tradition seit Augustinus den Ordo Amoris nennt, die Ordnung der Liebe. Wenn das Sein der Person ein Selbstverständnis ist, also das Haben einer Natur, dann verwirklicht sich die Person nicht im Ignorieren der Natur. Es bleibt meine Natur und mein Kind bleibt mir näher als ganz fremde Kinder. Das heißt also, die irdischen, die sinnlichen, die unmittelbaren Verhältnisse werden nicht vernichtet, aber in der Reflexion können wir uns zu ihnen noch einmal verhalten. Die der Natur innewohnenden Neigungen des Menschen, Hunger, Durst, Sexualverlangen, Bedürfnis nach Wärme und einem Dach über dem Kopf, begründen prima facie Pflichten sowie unsere primäre Wahrnehmung Wahrheitsvermutungen begründet. Und die Befriedigung der genannten elementaren Bedürfnisse ist nicht etwas Animalisches, sondern geschieht in personalen Handlungen. Man kann nicht einen Menschen unterscheiden in seinen animalischen Teil und seinen geistigen Teil. Die Stillung des Hungers geschieht durch Essen und Trinken. Essen und Trinken sind aber humane Akte. Essen und Trinken, sogar das himmlische, die himmlische Herrlichkeit wird unter dem Bild eines königlichen Hochzeitsmahles dargestellt. Das heißt, das Natürliche wird durch die menschliche Person in etwas Personales verwandelt. Das Sexualverlangen wird eingebettet in ein personales Verhältnis zwischen Personen. Es wird zu einem, und das Animalische ist nicht animalisch, sondern es ist selbst ein Element der Personalität und somit den anderen natürlichen menschlichen Bedürfnissen. Der Begriff der Person ist es gerade, der es verbietet, den Menschen in zwei Teile zu verlegen, sagte ich, den unteren animalischen und darüber eine reine Vernunft. Der Mensch ist weder ein Tier noch ein Engel und er ist auch nicht beides zugleich. Seine biologische Natur ist bereits eine humane und seine Vernunft ist eine biologisch konditionierte, die von dieser Konditionierung weiß und sich zu befreien strebt. Unsere Freiheit ist Verlangen natürlicher Wesen nach Freiheit, nach Befreiung. Meine Damen und Herren, wenn wir das bisher Gesagte bedenken, dann könnte man den Schluss nahelegen, die Anerkennung vom Menschen als Personen vom tatsächlichen Vorhandensein derjenigen Eigenschaften abhängig zu machen, durch die Personalität definiert ist. Darauf ist ja auch Dr. Thomas schon eingegangen. Es scheint nahezu liegen, nur Wesen als Personen zu betrachten, die tatsächlich über so etwas wie Selbstbewusstsein, also über ein bewusstes Verhältnis zu sich selbst und ihrem Leben, verfügen, also freie Wesen. In den Debatten der letzten Jahrzehnte ist diese Forderung auch immer wieder erhoben worden. Das heißt, man hat Embryonen, Kleinkindern, geistig schwer Behinderten und Altersdementen das Personsein abgesprochen und verlangt, in den Verfassungen der europäischen Länder ebenso wie der UNO den Begriff der Menschenwürde durch den der Personenwürde zu ersetzen. Übrigens ist hier größte Aufmerksamkeit am Platz, weil die Papiere, die uns von Brüssel und Straßburg zukommen, kunstvoll so angefertigt werden, sehr häufig, dass in ihnen langsam der Begriff des Menschen verschwindet und ersetzt wird durch den Begriff Personen. Ich möchte also zu großem Misstrauen warnen, wo der Begriff Personen überhaupt vorkommt. Er hat nämlich in der Rechtsprechung überhaupt nichts verloren. Er ist die transzendentale Basis für Recht. Aber im Recht sollte nur von Menschen die Rede sein. Diese Denkrichtung ist nicht ohne jede Verwurzelung in der europäischen Tradition. Sie hat zwar den größten Revolutionär Immanuel Kant eindeutig gegen sich, aber sie hat eine gewisse Stütze bei Thomas von Aquin, der glaubte, alle Menschen, übrigens außer Jesus Christus, hätten in den ersten Dekaden ihrer embryonalen Existenz zunächst eine animalische Seele, die Gott dann durch einen Schöpfungsakt, durch eine menschliche, also personale Seele ersetze. Diese Auffassung hat heute aus wissenschaftlichen Gründen kaum noch Anhänger. Immer dominierender aber ist das Personenverständnis von John Locke geworden. Locke will sein ontological commitment, also seine ontologische Verpflichtung, strikt auf die Inhalte innerer oder äußerer empirischer Wahrnehmung beschränken und schließt damit alle Resultate ontologischer Transzendenz ebenso aus wie alle Resultate einer transzendentalen Reflexion. Personalität ist für ihn deshalb nicht eine Weise zu sein, die dann durch bestimmte Bewusstseinszustände erkennbar wird, sondern Personalität ist nichts als ein solcher Bewusstseinszustand. Es ist der Zustand einer sich ihrer selbst über den Fluss der Zeit hinweg als identisch erlebenden Subjektivität. Da es für den Empirismus nur äußerlich oder innerlich erfahrbare Gegenstände gibt, nicht aber so etwas wie Träger solcher Gegenstände, so gibt es auch keine bewusstlose oder schlafende Person. David Hume ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat Personalität überhaupt geleugnet. Denn genau genommen gibt es ja auch keine zeitübergreifende Erfahrung, so meinte er. Es gibt zwar Erinnerung, aber jede Erinnerung findet ja jetzt als gegenwärtiges Erlebnis statt. Erinnerung ist ja nicht Gegenwart der Vergangenheit, sondern die Gegenwart eines jetzigen Bildes von dem, was wir für die Vergangenheit halten. Erinnerung kann deshalb ja auch täuschen. Es gibt daher immer nur aktuelle, instantane Erlebnisse, aber nicht eine zeitübergreifende Identität, auf die sich das Personalpronomen Ich bezieht. In der Linie von Locke liegt heute zum Beispiel Derek Parfit mit seinem Buch Reasons and Persons. Für Parfit gibt es keine Kontinuität der Person über den Schlaf hinaus. Schlafende sind keine Personen und wer aufwacht, ist deshalb nicht dieselbe Person, die zuvor einschlief. Jeder Schlaf beendet die Existenz einer Person. Die Aufwachende erbt von der entschlafenen Gedächtnisinhalte aufgrund der physiologischen Identität des Lebewesens Mensch und seines Gehirns. Es ist interessant, dass Parfit auf diese Weise eine neue Begründung der Pflichten des Menschen gegen sich selbst gibt. Pflichten, die sonst eigentlich nur religiös begründet werden können. Wieso soll ich gegenüber mir Verpflichtungen haben? Ich kann mich ja jederzeit von diesen Verpflichtungen dispensieren. Und er sagt, nein, wenn ich Vorsorge treffe, zum Beispiel für mein Alter, dann treffe ich Vorsorge für eine andere Person, die später einmal sein wird und gegenüber der ich Verpflichtungen habe. Es ist also sozusagen ein Akt der Nächstenliebe, nämlich der Liebe zu diesem Wesen, das einmal ja, ich sein werde. Aber das bin eben nicht ich, sondern das ist ein Vorgänger oder ein Nachfahre des Ich. Hier also wird Personalität vom Menschsein klar getrennt. Es gibt Menschen als Lebewesen und es gibt personale Zustände, vieler, aber nicht aller dieser Menschen. Das Sein der Person beginnt also nicht mit seiner Existenz als lebendigem Organismus, sondern erst mit dem allmählichen Erwachen bestimmter Bewusstseinszustände. Wie sehr sich diese Auffassung unmerklich verbreitet hat, ist darin zu sehen, dass kein Geringerer als der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz vor Jahren im Zusammenhang mit der Debatte über den sogenannten Hirntod erklärte, es könne ja sein, dass der Hirntod nicht der Tod des Menschen sei, jedenfalls aber sei er der Tod der Person. Ich möchte gegen diese Auffassung argumentieren und die These verteidigen, dass Person sei nicht eine Eigenschaft, sondern das Sein des Menschen ist und deshalb nicht später beginnt, als die Existenz eines neuen, mit dem elterlichen Organismus nicht identischen menschlichen Lebens. Personen sind keine natürliche Art, die wir durch Beschreibung identifizieren können. Niemand kann uns vorschreiben, wann wir das Wort Person gebrauchen sollen und wann nicht. Es handelt sich hier überhaupt nicht um eine theoretische, sondern um eine praktische, eine ethische Frage. Jemanden jemand und nicht etwas nennen, ist ein Akt der Anerkennung, zu dem niemand gezwungen werden kann. Dennoch ist diese Entscheidung nicht willkürlich. Der Akt der Anerkennung von jemandem als jemand und nicht als etwas, der mit unserem Gebrauch des Wortes Person verbunden ist, hat eine immanente Logik. Eine ungerechtfertigte Einschränkung des Kreises derer, dem diese Anerkennung zuteil wird, verändert die Natur dieses Aktes auch gegenüber denen, die als Personen anerkannt werden. Eine ungerechtfertigte Datierung des Beginns dieser Anerkennung am Anfang des Lebens zieht eine ungerechtfertigte Beendigung im letzten Stadium des Lebens nach sich. Wenn Anerkennung bedeutet, die Schaffung von Würde, die Zuerkennung von Würde, wenn aber die Zuerkennung als der Ursprung der Würde betrachtet wird, dann ist die Anerkennung nicht mehr eine Anerkennung, sondern eine Wohltat, die wir jemandem erweisen, aber nicht etwas, worauf er einen Anspruch hat. Eine Person ist jemand, sagte ich, und nicht etwas. Es gibt keinen kontinuierlichen Übergang von etwas zu jemand. Es wäre nicht korrekt zu sagen, jemand ist etwas mit den und den Eigenschaften. Jemand ist überhaupt nicht etwas. Wir müssen deshalb, um zu sagen, was wir mit jemand meinen, tautologisch werden und sagen, jemand nennen wir jemanden, der die und die Eigenschaften hat. Aber auch das ist nicht korrekt. Als jemanden betrachten wir nämlich manche Wesen, und zwar insbesondere Menschen, auch dann, wenn sie faktisch diese Eigenschaften gar nicht besitzen. Unsere Einstellung ist vielleicht am besten charakterisiert durch einen Satz von David Wiggins über Sameness and Substance and Sameness. Wiggins schreibt, "A person is any animal, the physical make-up of whose species constitutes the species' typical members, thinking and intelligent beings with reason and reflection, and typically enables them to consider themselves as themselves, the same thinking things in different times and places." Also, das heißt, Personen sind alle Angehörigen einer Spezies, deren normale, erwachsene Exemplare personale Eigenschaften haben. Aber nicht nur die Exemplare, die diese Eigenschaften wirklich haben. Dass das tatsächliche Vorliegen der typischen Merkmale von Personen nicht Bedingung von Personalität ist, können wir uns leicht klar machen am Gebrauch des Personalpronomens Ich und Du. Jeder von uns sagt, ich wurde dann und dann geboren. Oder ich wurde in der und der Stadt gezeugt. Obgleich das Wesen, das damals gezeugt und geboren wurde, nicht ich sagen konnte. Das Personalpronomen ich bezieht sich also nicht auf ein Ich. Das Ich ist sowieso nur eine Erfindung von Philosophen. Sondern das Personalpronomen bezieht sich auf ein Lebewesen, das später irgendwann einmal ich zu sagen begann, nachdem andere du zu ihm gesagt hatten. Und die Identität dieses Lebewesens ist unabhängig von dem, woran es sich faktisch erinnert. Jemand kann Adressat von Dank und von Vorwürfen für Taten sein, die er selbst vergessen hat. Und natürlich sagt eine Mutter zu ihrem Kind, als ich mit dir schwanger war oder als ich dich geboren habe und so weiter und nicht, als ich einen Organismus in mir trug, aus dem später du wurdest. Alle Versuche, Personalität von der Vitalität, von der Existenz eines menschlichen Organismus abzulösen, sind kontraintuitiv. Sie sind unvereinbar mit dem Sprachgebrauch jedes normalen Menschen. Diese Normalität ist übrigens die Bedingung dafür, dass Menschen diejenigen Eigenschaften überhaupt erst entwickeln, die für Personen charakteristisch sind. Ein Wesen, zu dem nie du gesagt wurde, lernt nie ich sagen. Keine Mutter hat das Gefühl, ein Ding, ein Etwas, so lange durch Reden zu konditionieren, bis es anfängt, selbst zu sprechen. Ein Kind lernt deshalb bekanntlich auch nicht durch einen Computer sprechen. Die Mutter regrediert vielmehr im Umgang mit dem Baby auf ein kindliches Niveau und geht mit dem Baby um von Mensch zu Mensch. Sie sagt du zu dem Kind. Sie behandelt es als kleine Person. Und nur weil das Kind bereits als Person behandelt wird, wird es dann tatsächlich zu dem, was es von Anfang an war und als was es von Anfang an betrachtet wurde. Wer das Personsein des Menschen von seinem Lebendigsein trennt, schneidet das Band der Interpersonalität durch, innerhalb dessen Personen erst das werden können, was sie sind. Denn Personen gibt es nur, wie gesagt, im Plural. Das Wort Person für Gott zu gebrauchen, sagte ich schon, hat nur Sinn im Kontext der Trinitätslehre. Ein letztes Argument gegen die Knüpfung des Personenseins an das tatsächliche Vorliegen bestimmter Eigenschaften ist dies. Diese Bedingung verwandelt den Akt der Anerkennung von Personen in einen Akt der Kooptation. Sie liefert den Hinzukommenden der Willkür der bereits sich gegenseitig Anerkennenden aus. Denn diese sind es ja, die die Eigenschaften definieren, aufgrund deren jemand in die Personengemeinschaft kooptiert wird. Wie sehr es sich hier um Willkür handelt, wenn man einmal anfängt, so zu denken, sehen wir daran, dass die Meinungen der Wissenschaftler über den Beginn der Personenrechte extrem auseinandergehen. Die einen wollen mit dem Lebensschutz im dritten Monat der Schwangerschaft beginnen, andere mit dem Augenblick der Geburt, wieder andere mit dem sechsten Monat, der sechsten Woche nach der Geburt, und Peter Singer spricht konsequenterweise Neugeborenen so etwas wie ein Lebensrecht ab. Wenn wir die Zugehörigkeit zur Spezies Homo sapiens und die Abstammung von anderen Mitgliedern dieser Spezies als einziges Kriterium aufgeben, dann wird es zu einer reinen Frage nach der Macht, welchen Menschen Personenrechte zukommt und welchen nicht. Es gehört aber zur Würde der Person, dass sie nicht kooptierte, sondern geborene Mitglieder sind und als solche ihren Platz innerhalb der universalen Personengemeinschaft einnehmen. Jeder Mensch gehört dieser Gemeinschaft dadurch an, dass er der Familie der Menschen angehört. Also dadurch, dass er mit anderen Menschen verwandt ist. Die Evolutionsbiologie, repräsentiert zum Beispiel durch Ernst Mayr, hat sich längst davon verabschiedet, die Spezies zu definieren als Klasse, der die Exemplare aufgrund von Ähnlichkeit angehören, wie es bei der Klassifizierung unbelebter Dinge der Fall ist. An die Stelle des Begriffs der Klasse tritt der Begriff der Population. Einer Population aber gehört ein Tier an durch genealogische Beziehung, also durch gemeinsame Abstammung und durch sexuelle Interaktion. Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Menschen aber sind nie etwas nur Biologisches. Hier gilt dasselbe, was ich vorhin über Essen, Trinken und so weiter sagte. Es sind immer zugleich personale Beziehungen. Vater und Mutter, Sohn und Tochter, Schwester und Bruder, Großmutter und Großvater, Enkel und Enkelin, Cousin und Cousine, Onkel, Tante, Schwager, Schwägerin sind bestimmte Plätze in einer interpersonalen Struktur. Und jeder, der einen solchen Platz einnimmt, besitzt ihn von Beginn seiner biologischen Existenz und behält ihn für die Zeit seines Lebens, ja darüber hinaus. Ganz im Unterschied zu fast allen Tieren. Ein Embryo ist Kind seiner Eltern vom ersten Augenblick seiner Existenz an. Als Mitglied einer menschlichen Familie aber ist er Mitglied einer Personengemeinschaft. Als Mitglied einer Personengemeinschaft aber ist er Person, ganz unabhängig von irgendwelchen Eigenschaften. Von Peter Singer wird berichtet, dass er sich auf schöne Weise um seine Mutter kümmert, die an Alzheimer erkrankt ist. In einem Interview gefragt, wie dieses Verhalten passe zu seiner Überzeugung, dass diese Krankheit die Personalität auslösche, habe er erwidert, es sei eben schließlich seine Mutter. Ja, eine schöne Antwort, aber damit kann man also den Rest vergessen. Das ist es. Die Mutter bleibt die Mutter und der Sohn bleibt der Sohn. Diese Beziehung aber ist eine personale, ganz unabhängig davon, ob sie subjektiv von beiden Personen realisiert wird. Und deshalb bleibt die Mutter Person, solange sie lebt, ebenso wie der Sohn Sohn ist, weil er lebt. Wenn die biologische Verwandtschaft nicht zugleich etwas Personales wäre, wie wäre es dann zu erklären, dass uneheliche und adoptierte Kinder spätestens in der Pubertät den intensiven Wunsch entwickelt, ihren leiblichen Vater oder ihre leiblichen Eltern kennenzulernen? Man könnte auch sagen, das Leibliche ist was bloß Biologisches. Sie hat ja nun ihre Adoptiveltern. Nein, es möchte gerne auch die biologischen Eltern kennenlernen. Das hat offenbar einen personalen Aspekt. Sie betrachten die Beziehung zu einem Verwandten, den Sie gar nicht kennen, als Teil Ihrer personalen Identität. Hier kann man wirklich dann von Identität sprechen. Übrigens gilt Analoges für die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Auch sie ist nie etwas bloß Biologisches. Und wo sie darauf reduziert wird, handelt es sich um eine Depravation. Ja, ich muss zum Schluss kommen. Die Frage nach dem zeitlichen Beginn menschlicher Personalität fragt eigentlich nach etwas Unbeantwortbarem. Denn Personalität ist etwas Überzeitliches. Durch sie nimmt der Mensch teil am Mundus Intelligibilis, an der geistigen Welt. Schon indem ich einen einfachen mathematischen Satz denke, denke ich etwas Außer- und Überzeitliches. Personalität bedeutet, dass der Mensch ein wahrheitsfähiges Wesen ist. Wahrheit aber ist überzeitlich. Dass wir heute hier in diesem Haus zusammen sind, war immer und wird in alle Ewigkeit wahr bleiben. Weil Personalität Teilhabe an der Überzeitlichkeit ist, ist jeder Versuch vergeblich, für sie einen zeitlichen Augenblick des Beginnens anzugeben. Ebenso wie wir den Augenblick des Todes nicht feststellen können, sondern nur rückblickend sagen können, jetzt ist dieser Mensch nicht mehr am Leben, so auch können wir immer nur, sobald wir es mit einem menschlichen Wesen zu tun haben, sagen, dies ist eine Person. Genauso hat es übrigens Immanuel Kant gesehen, wenn er schreibt, ich zitiere, dass das Erzeugte eine Person ist und es unmöglich, da das Erzeugte eine Person ist, und es unmöglich ist, sich von der Erzeugung eines mit Freiheit begabten Wesens durch eine physische Operation, er meint die Zeugung, einen Begriff zu machen, so ist es eine in praktischer Hinsicht ganz richtige und auch notwendige Idee, den Akt der Zeugung als einen solchen anzusehen, wodurch wir eine Person in die Welt gesetzt haben. Die Gleichsetzung der Personwerdung mit der Zeugung ist, so könnte man sagen, die Konsequenz der Unmöglichkeit, überhaupt einen Beginn der Person in der Zeit zu fixieren. Jeder, der einen späteren Zeitpunkt vorschlägt, beansprucht im Grunde mehr zu wissen, als er wissen kann. Danke.